und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch diese Woche dürfen wir wieder einen spannenden Gast begrüßen, einen spannenden Gast, Jurist, aber auch sehr, sehr firm mit Technik, wie ich zumindest vermute. Bevor ich aber unseren Gast hier begrüße, mache ich das, was ich jede Woche mache. Ich begrüße erstmal den lieben Michael. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, gut, danke. Hallo Marc, hallo Carsten. In der DSGVO, aber auch an vielen anderen Stellen, finden sich Hinweise darauf, dass etwas den Stand der Technik berücksichtigen muss. Kennen wir alle. Aber was meint das eigentlich ganz genau? Unser heutiger Gast kann uns dazu sicherlich mehr erzählen, denn er ist nicht nur Rechtsanwalt mit Schwerpunkt IT-Recht sowie Lehrbeauftragter, sondern auch Vorstandsmitglied und Leiter der Arbeitsgruppe Recht im Bundesverband IT-Sicherheit e.V., vielen besser bekannt als Teletrust. Außerdem ist er Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft IT-Recht, kurz DAVID, des Deutschen Anwaltsvereins. Und neben diesen interessanten Bereichen wollen wir aber in erster Linie natürlich etwas über seine Person und über seine Tätigkeit erfahren. Damit herzlich willkommen, Carsten Bartels.
Vielen Dank, lieber Michael. Marc, freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich bin heute mal wieder hier in der Minderheit. Wir haben jetzt hier mit dem Carsten einen weiteren Juristen hier in der Runde. Aber fangen wir damit vielleicht mal an. Ich stelle ja immer so ein bisschen die provokante Frage. Irgendwann hatte der Carsten ja mal Abitur in der Hand und musste sich jetzt dann irgendwann mal entscheiden, was er denn mit seinem Lebensweg, zumindest mal so irgendwie grob, in welche Richtung er gehen will. War für dich Jura von Anfang an eine Wahl? Direkt das Fach, wo du gesagt hast, mit 19, tschakka, das wird es?
Ja, zur Hälfte. Also vielleicht kurz so ein bisschen den Rahmen. Ich bin auf eine altsprachliche Schule gegangen. Ich war auf einem Gymnasium, wo man Latein und Altgriechisch gemacht hat. Ich habe das
zwei tote Sprachen.
Zwei tote Sprachen, kulturell und sprachlich und insgesamt super spannend. Habe dann aber auch tatsächlich nach dem Abitur genug davon gehabt und hätte auch keinen Anlass gehabt, in die Richtung weiterzugehen. Und für mich war immer klar, relativ schnell klar, ich werde da wahrscheinlich was mit Sprache machen, wo es um Strukturen geht, um vielleicht logisches Denken, wo es um aber auch vielleicht wirtschaftliche Zusammenhänge geht. Und deswegen war ich tatsächlich noch zu Schulzeiten, um überlegen, ob ich BWL studiere oder Jura. Mein Vater, der damals noch gelebt hat, hat dann gefragt, ob ich nicht vielleicht Wirtschaftsprüfer werden wollte. Er meinte, das würde passen, habe ich ihm nie abgenommen. Ehrlich gesagt, hätte, glaube ich, auch nicht gepasst. Aber ich komme so ein bisschen aus so einer Ingenieurswelt, war insoweit so ein bisschen das schwarze Schaf und habe dann aber tatsächlich nicht mehr lange gezögert, was das Studienfach anging. Bin dann da auch ohne Umwege, was andere Studienfächer angeht, zur Rechtswissenschaft gekommen. Habe allerdings vor dem Jurastudium noch was ganz anderes gemacht, was auch, glaube ich, gar nicht auf meiner Website da in LinkedIn irgendwo steht. Vielleicht sollte ich das noch nachtragen. Ich habe tatsächlich vor dem Jurastudium noch eine Tanzsporttrainerausbildung gemacht und eine Tanzlehrerausbildung. Also sowohl eine Trainerlizenz erworben als auch eine richtige Berufsausbildung gemacht und habe dann damit auch tatsächlich eigentlich ziemlich viele Jahre mein Jurastudium finanziert und habe erst mit dem Unterrichten aufgehört, als ich hier bei HK2 eingestiegen bin,
was okay.
später war.
Das ist ja in der Tat spannend.
Und hilft dir diese Ausbildung heute noch im juristischen Bereich, in dem du viele Probleme umtanzen kannst?
Nein, Spaß beiseite. Nur für die Metaphern, wenn es darum okay. geht, im Pas de deux, wobei das was war, was ich nicht gemacht habe, nämlich mich im Ballett zu bewegen, da hätte ich eine ganz schlechte Figur abgegeben. Nee, aber was ein bisschen hilft, ist, glaube ich, wenn man ab und zu mal irgendwo auf einer Bühne steht, wenn man ein Mikrofon in der Hand hat, wenn man so ein bisschen was an- oder abmoderieren soll oder wenn man auch vielleicht mal so ein paar Anflüge, die auch nicht so angenehm sind, erstmal so durchrauschen lernen muss, das kennt man dann einfach. Also wenn man in Gruppen tätig ist, Gruppenarbeit macht, egal ob die Leute jünger sind, mittelalt oder doch vielleicht ein bisschen älter, dann gibt es ja quasi nichts, was man nicht schon mal erlebt hat. Von dem Unwohlsein einer Person über irgendwelche Vorwürfe, Streitereien der Leute untereinander, was bei Tanzunterrichtssessions ziemlich oft vorkommt, gerade wenn einer von den beiden gar nicht hin wollte. Also insofern, das macht dann so ein bisschen Vorbereitung aus, aber natürlich nicht wirklich, juristisch sowieso nicht.
Ja.
Manchmal erinnere ich mich an eine der letzten Unterrichtseinheiten, die ich in einer ganz bestimmten Tanzschule mal gegeben habe. Das war ein möchte ich natürlich nur unter diversen Disclaimern sagen, war ein Kurs, der nur bestand aus Professoren. Ich glaube, man muss da nicht gendern. Ich glaube, es waren nur Professoren mit den Frauen. Das war, glaube ich, die anstrengendste Einheit, die ich da jemals gegeben habe. Mhm. Ansonsten habe ich das immer sehr, sehr, sehr gerne gemacht.
Okay, ja, spannend, weil ich glaube in der Tat, das, was du gesagt hast, wenn man da so ein bisschen lernt, im Rampenlicht zu stehen, das hilft einem an ganz, ganz vielen Stellen im Leben, wenn man das möglichst früh lernt, dass man auch bereit ist, sich vor Leute zu stellen und mit denen also auch mal zu reden. Aber gehen wir nochmal kurz zu deinem Jurastudium. Du wohnst heute in Berlin, richtig? Aber wo hast du studiert?
Also auch wenn man es vielleicht nicht sofort hört, ich bin geborener Berliner und ich habe hier an der Freien Universität Rechtswissenschaft studiert und bin dann nach meinem ersten Staatsexamen mal für ein paar Monate nach Hannover gegangen, mhm. weil dort in Hannover noch immer ein Masterstudiengang angeboten wird, nennt sich EULISP oder ULISP, nämlich für European Legal Informatics Study Program. Und dann ist man da in Hannover ein paar Monate vor Ort, studiert eben Legal Informatics, zu Deutsch Rechtsinformatik, nicht ganz identisch, aber fast identisch mit IT-Recht. Und die andere Hälfte dieses einjährigen Masterstudiums, die verbringt man dann an einer Universität im Ausland. Und da gibt es, ich glaube, ungefähr ein Dutzend Kooperationsuniversitäten, die verstreut sind in Europa, von Rom über Paris. Ich war in Belgien, in der schönen kleinen Studierstadt Löwen in der Nähe von Brüssel, aber man kann auch nach Rovaniemi fahren, wenn man da entsprechend angenommen wird. Ich hatte mich, glaube ich, für zwei Städte beworben. Meine erste Wahl war tatsächlich Löwen, weil die da ein ganz hervorragendes Institut für Rechtsinformatik hatten, ich glaube immer noch haben. Und ich vor allem hier in Berlin eine Kommilitonin hatte, die mir da aus erster Hand berichten konnte.
Mhm. Ich hatte jetzt erwartet, dass du sagst, weil die da ein ganz hervorragendes Bier brauen.
Aber, okay. Also das belgische Bier überzeugt mich nicht so. Ich finde es ein bisschen wässrig, aber ich bin auch nicht so der Musterbiertrinker. Löwen ist eine sehr, sehr niedliche, sehr anheimelnde kleine Stadt, die immer an jedem Wochenende komplett leer ist, weil ja da auch viele Belgierinnen und Belgier studieren, die dann aber am Wochenende immer alle nach Hause fahren zu ihren Müttern und Vätern und da die Wäsche mitnehmen und dann irgendwann Montag wieder ankommen mit ihren Köfferchen vom Bahnhof. Hat historisch eine schwierige Geschichte, gerade so aus der Perspektive der Rolle der Deutschen da. Aber kann ich nur als Studierumgebung wirklich empfehlen. Mhm. Und gekommen bin ich tatsächlich auf diese Verbindung zwischen Recht und Technik oder Recht und Information und Recht und Internet über was ganz anderes. Das hat nämlich tatsächlich während meines Studiums schon angefangen. Während ich studiert hatte, arbeitete meine Mutter noch, Grüße gehen raus, an der Freien Universität, in einem ganz anderen Fachbereich und wies mich dann auf eine interne Stellenausschreibung bei den Juristinnen und Juristen hin. Mhm. Und da gab es beim Fachbereich Rechtswissenschaft eine freie Stelle für Studenten, hieß es damals. Heute würde man Studierende sagen, nämlich für das sogenannte Webteam. Das Webteam war mal gegründet worden von einer kleinen Gruppe von Freiwilligen. Die haben dann so einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen und haben sich um den Webauftritt des Fachbereichs gekümmert und darum gekümmert, die Professorinnen und Professoren zu überzeugen, dass das mit dem Internet doch vielleicht eine ganz gute Sache sei. Das war damals noch nicht allen klar. Es gab eben noch keine großen Sachverhalte und Übungen, Texte online zum Abrufen. Da haben wir sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet und in den Anfängen dann versucht, da interessante Linksammlungen online zu stellen und uns da auch für die anderen Studierenden ansprechbar zu machen. Und den Job habe ich tatsächlich bekommen und war dann da drei Jahre, sehr, sehr aktiv, viel zu aktiv, hat mich sehr viel Zeit gekostet. Aber das war so ein bisschen die Schnittmenge zwischen Technik und Recht und dann war für mich ab dem Moment eigentlich klar, erstens, ich möchte im Team arbeiten, ich werde mich niemals alleine selbstständig machen, zweitens, ich möchte auf dieser Verbindungsebene, auf dieser Fläche von Technik und Recht arbeiten und das, was da sich im Internet aus damaliger Sicht eben so anbahnt, das fand ich super spannend und da wollte ich einfach mit dabei sein und deswegen kam dann auch später für mich niemals anders in Frage.
Wenn dir deine Mutter das empfohlen hat, da so unter dem Motto, bewirb dich doch mal da drauf, warst du denn damals schon Computer-IT begeistert, bevor du dort reingegangen bist oder war für dich der Computer irgendwie eher der Mittel zum Zweck, um Hausarbeiten zu schreiben?
Na, so ein bisschen mittig. Also ich war nie der absolute Computer-Nerd oder derjenige, der die ständig Nächte durchgezockt hatte. Ich hatte, glaube ich, ein gesundes Interesse daran. Von der Technik selbst habe ich damals, vielleicht ist es heute gar nicht großartig anders, nur bedingt Ahnung gehabt, aber ich war so ein Hardcore-Anwender. Ich wollte die Anwendungen verstehen, ich wollte möglichst viel mit den Rechnern machen und zu probieren, wo so die Effizienzgrenzen sind. Ich hatte auch zum Beispiel relativ frühzeitig diese Handhelds hießen die, glaube ich, also das, was so vor dem Smartphone auf der Bildfläche erschien, um dann einfach da mobil mit Dateien und vor allem natürlich Kalendereinträgen etc. agieren zu können. Ganz großer Spielefaktor dabei, aber ich war nie derjenige, der Computer auseinandergeschraubt hat und dann rumgelötet hat. Das hätte ich, glaube ich, nicht hinbekommen. Das hätten dann die anderen in meiner Familie geschafft. Mein Bruder zum Beispiel, der auch Diplom-Ingenieur, so wie mein Vater einer war. Und da hätte ich mich an unsere Techniker wenden müssen.
Ah, okay. Also du warst einer der wenigen Käufer des Apple Newton oder sowas?
Nee, aber ich glaube, ich hatte so ein Windows-basiertes Toshiba-Gerät mit so einem Einsteckstift.
Genau.
Sehr pixelig alles damals noch, aber ich glaube schon bunt. Ich glaube, es war schon farbig.
Mhm. Naja, so einen hatte ich auch nicht von Toshiba, sondern von Compaq. Aber wilde Zeit, was man irgendwie für teuer Geld gekauft hat und dann doch nicht so viel Nutzen hatte, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Aber man war eben irgendwie dabei und irgendwie muss man ja auch mal die Technik begleiten.
Und man fühlt sich jetzt unglaublich alt, wenn man heute drüber spricht.
Ja, das gibt mir, wenn ich mit den Kindern darüber rede, auch so. Also der Vater erzählt aus dem Krieg oder sowas. du hast das gerade schon gesagt, habe ich das so ein bisschen richtig interpretiert, weil du in diesem Job sehr engagiert warst und sehr, sehr viel gemacht hast, hat das deine Studienzeit nicht verkürzt?
Korrekt.
Korrekt. Schön formuliert.
Ich hab noch zu einer Zeit studiert, das klingt jetzt noch älter, auch gerade wenn ich selber ausspreche und mich da reden höre, wo man schon noch am Anfang des Studiums gesagt bekommen hat, Leute, diese Zeit kommt nie wieder, schaut doch mal rechts und links über den Tellerrand. Mhm. Und das habe ich nicht exzessiv gemacht, aber ich habe es gemacht und habe auch mir Dinge angehört, die ich einfach so rechtspolitisch super spannend fand und habe dann da vielleicht mal ein paar Wochen oder ein paar Monate in irgendeiner Vorlesung gesessen, wo ich von Anfang an wusste, das ist nichts für die berufliche Zukunft. Und ich hatte dann auch einen Schwerpunkt mir ausgesucht, nämlich Arbeitsrecht. Da habe ich nämlich Seminare besucht. Heute mache ich kein Arbeitsrecht mehr. Das ist dann allenfalls noch eine Schnittmenge zum Beschäftigtendatenschutz. Aber was mich da schon immer gestört hat, war eben sozusagen diese Negativauswahl, wenn es Tipps gab, macht doch das eine lieber als das andere, wenn es um Schwerpunkte ging, damit man vielleicht da so notenoptimiert studiert. Und das fand ich von Anfang an gruselig. Und das habe ich nicht gemacht oder versucht nicht zu machen, sondern das quasi nach meinen Interessen auszurichten. Und so habe ich es auch im Referendariat später gehalten. Ich habe mich nicht an irgendwelche vermeintlich guten Strategien gehalten, sondern ich habe versucht, meinen eigenen roten Faden da zu finden, der irgendwas mit dieser besagten Schnittmenge auch tatsächlich zu tun hat.
Ja. Ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt, hören wir immer wieder in unseren Gesprächen, dass man doch irgendwie auf sein Bauchgefühl hören sollte und gucken, was macht mir Spaß. Ne? Nicht unbedingt, was ist irgendwie am erfolgversprechendsten oder womit kann ich die meiste Kohle verdienen, sondern wirklich zu gucken, was macht mir Spaß, wo besteht die Möglichkeit, dass ich auch später dann auch wirklich mit Spaß dann an der Sache dabei bleibe. Und ich glaube, das hat auch einen ganz großen Effekt. Ich will aber eine ganz kurze aktuelle Frage einschalten. Wir wollen ja jetzt hier nicht das große Fachgespräch führen, aber ich habe gerade heute gelesen, dass uns wohl ein Beschäftigtendatenschutzgesetz droht. Dein Tipp, erleben wir beide das noch oder, oder kommt es dann vielleicht doch nicht?
Ja, gute Frage. Weiß ich natürlich auch nicht. Du spielst darauf an, dass es da schon x Anläufe gab. Mal gucken. Ich kann es auch nicht sagen. Ich habe da keine Insights. Es gibt so ein paar Themen, wenn wir nachher vielleicht noch aufs IT-Sicherheitsgesetz zu sprechen kommen, wo ich so ein bisschen dichter dran bin, auch an den Gesetzgebungsebenen. Aber da weiß ich es tatsächlich auch nicht besser. Ich bin mir nach wie vor offen gestanden nicht ganz sicher, ob wir es überhaupt brauchen. Aber das hängt natürlich auch davon ab, was am Ende des Tages drinstehen wird.
Mhm. Wir bleiben gespannt, ja.
Gut. Wunderbar. Jetzt hast du studiert, das heißt, du hast erstes Staatsexamen gemacht, wenn ich das richtig einordne. Dann hast du den LLM gemacht in Hannover/in Belgien. Dann hast du dein zweites Staatsexamen gemacht. Und nach dem zweiten Staatsexamen wusstest du dann aber auch schon, okay, jetzt will ich Rechtsanwalt niedergelassen werden oder was hast du da erstmal gemacht?
Ja, ich hatte so eine ganz kurze Phase nach dem zweiten Staatsexamen, wo ich mir, also die war wirklich kurz, das waren gefühlte wenige Wochen, wo ich mal so überlegt habe, ob ich nicht doch in der Rechtsabteilung glücklich werden konnte. Das war eine Phase, wo ich noch geprägt war von meiner Zeit in der Rechtsabteilung von eBay hier im Europark Dreilinden, also vor den Toren Berlins. eBay war damals eine Plattform, die sehr schnell gewachsen ist, sehr schnell viele neue Ideen umgesetzt hat. Kann man sich heute bei der jetzigen Bedeutung von eBay vielleicht nicht mehr so vorstellen, war aber seinerzeit so und es hat irrsinnig Spaß gemacht. Es war eine ganz tolle Zeit und da hatte ich mich schon ein bisschen gefragt, ob ich mich da nicht auch zukünftig dann mal in so einem oder so einem ähnlichen Umfeld gerne sehen würde. Habe es dann aber wirklich schnell verworfen und habe mich relativ schnell nach dem zweiten Staatsexamen mit zwei Kolleginnen, die ich aus dem Referendariat kannte, selbstständig gemacht. Und wir haben dann sehr schnell gegründet und angefangen mit null Mandaten und null Mandanten.
Und
Damals ganz
einem
neu war.
Türschild.
Ja, vor allem eine Website, weil wir natürlich sofort darauf gesetzt haben. Wir wussten, da kommt jetzt keiner, der auf uns gewartet hat und klingelt mal an der Tür und will einen Termin. Das war uns klar. Wir haben da auf die Website gesetzt, auf quasi auf Online-Marketing. Wir haben vor allem sehr viele Vorträge gehalten, habe ich damals schon so ein bisschen begonnen, haben uns sehr schnell, glaube ich, für die damaligen Verhältnisse und Mittel relativ gut vernetzt. Kanzlei war exakt auch so ausgerichtet wie HK2 auch, also meine jetzige Kanzlei, IT und IP. Damals meine erste Kanzlei Bartelsgen Wollenhardt Rechtsanwälte. In der schönen Invalidenstraße in Berlin. Und das haben wir 5 Jahre lang zusammen gemacht und ich finde auch gut gemacht. Es hat auch Spaß gemacht. Wir haben auch viele Fehler gemacht, haben auch einiges gelernt dabei und sind dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo es nicht mehr gut funktioniert hat, wo wir uns da mit der Entwicklung nicht mehr wohlgefühlt haben. Das lag an mehreren Aspekten, unter anderem, dass der eine sich beruflich ein bisschen anders entwickeln wollte, der andere wollte sich privat ein bisschen anders entwickeln. Und dann haben wir irgendwann einfach Cut gezogen, der war auch geprägt, finde ich, von einer schönen sachlichen Absprache oder Auseinandersetzung darüber. Sind also nicht im Streit auseinandergegangen, was mich sehr freut, haben aber dann eben völlig unterschiedliche Wege genommen. Und ich bin dann in 2012, damals noch als Juniorpartner bei HK2 eingestiegen, das war eine kurze Phase zur Vollpartnerschaft und habe das keinen einzigen Tag bereut.
Das heißt, entschuldige mich, das heißt, du bist also quasi nach dem zweiten Staatsexamen sofort gesagt, ich mache jetzt hier nicht irgendwie Wald- und Wiesenanwalt, sondern fange erstmal irgendwas an. Hauptsache, es kommt irgendwie Geld in die Kasse, sondern hast sofort gesagt, IT-Recht. Punkt.
Genau,
Das
genau.
mache ich.
Also die Idee war, es muss eine spezialisierte Kanzlei sein, weil wir nichts anderes können. Und natürlich, wir waren unerfahren. Also da waren sicherlich auch noch viele Aspekte dabei, wo wir uns auch zumindest intern gedanklich Mut zusprechen mussten. Wir hatten auch keine große Erfahrung, was so Kanzleiabläufe und administrative Dinge anging. Das haben wir, glaube ich, aber ganz gut geregelt. Und dann waren ein paar Grundfesten, die wir einfach glatt gezogen haben. Wir haben einen Businessplan gehabt. Wir haben gesagt, wir arbeiten von Anfang an mit einer Kanzleisoftware. Also wir haben eine ganz, ganz kurze Phase gehabt, wo wir mit so einem Kollaborationstool, heute wäre es wahrscheinlich Microsoft Teams, gab es damals so noch nicht in der Weise, unsere Pläne gemacht haben und digital miteinander kommuniziert haben und ein paar Daten online abgelegt haben und sind dann in der mandatiellen Arbeit sehr, sehr schnell bei einem Anbieter gelandet, den ich hier ungern nennen möchte. Und dann, die Software war auch grottenschlecht, aber das hat uns dann irgendwie auch fast nicht gewundert und sind mit dem Ansatz daran gegangen, wir wollen eine Boutique sein, wir wollen als Boutique werben und nehmen alles, das nicht an Mandaten, die uns angetragen werden, auf quasi fachfremden Gebieten. Weil wir das nicht können, nicht wollen und empfehlen dann oder lehnen halt ab ohne Empfehlung, wenn es gar nicht anders geht. Unter Beauftragung hat es wahrscheinlich auch mal gegeben, aber spielt jetzt nicht so die Rolle.
Okay, das finde ich ja schon mal spannend und ja, dass ihr, Schrägstrich, du euch direkt quasi für das IT-Recht entschieden habt. Und was war jetzt, also klar, du hast jetzt den LLM auch da drin gemacht und so weiter, aber was war denn auch so dieser innere Antrieb, von dem du jetzt gesagt hast, IT-Recht interessiert mich viel, viel mehr als Arbeitsrecht, Familienrecht, Erbschaftsrecht?
Erstmal vielleicht, also völlig unterschiedliche Aspekte. Wenn man die kommerzielle Ebene sich anguckt, warum habe ich womöglich an den Erfolg geglaubt, warum machte das womöglich aus damaliger und auch aus jetziger Sicht Sinn, sich mit diesem Rechtsgebiet, mit diesen Rechtsgebieten selbstständig zu machen, weil ich meinte, erkannt zu haben für mich, dass es noch eine Unterbesetzung gibt, dass die Nachfrage steigen wird, aber dass es zu wenig Kolleginnen und Kollegen gibt, die das machen und die das auch nachhaltig machen und die sich darauf fokussieren und konzentrieren. Wir hatten damals eine Phase, wo wirklich an jedem, gefühlt jedem zweiten, dritten Kanzleischild irgendwas mit Internet oder E-Commerce-Recht dran stand, wo relativ klar war, das machen die sowieso nicht. Und wir wollten in den direkten Wettbewerb treten mit den etablierten Boutiquen. Wir wollten sichtbar sein, wir wollten vor allem gut auffindbar sein und das hat eben tatsächlich auch relativ gut geklappt. Das Rechtsgebiet selber fand ich deshalb spannend, weil die dahinterstehende Materie einfach eine Herausforderung ist. Also klar, auch Baurecht kann herausfordernd sein, weil komplexe Gebäude wie eine instabil aussehende, aber hoffentlich stabil gebaute Brücke, architekturseitig komplexes, hochkomplexes, viele, viele Gewerke lange planen und umsetzen müssen und es auch rechtlich gut eingerahmt und beauftragt und überprüft werden will. Es hat mich einfach nicht so fürchterlich herausgefordert. Ich wollte gerne, vielleicht hatte ich einfach das Gefühl, bei diesem Game Changer Internet irgendwie dabei sein zu wollen. Und damals hat man das noch nicht so gesagt, die Digitalisierung quasi rechtlich mit zu begleiten, weil die Digitalisierung ja eigentlich dann eher ein Effekt ist, der eingetreten ist. Aber so in den Anfängen, sozusagen die Dinge im Internet zu tun und abzubilden und dann aber eben auf der anderen Seite auch so eine Vertrauensbasis zu stellen, dass es in Anspruch genommen wird, dass man eben im Internet auch bereit ist zu kaufen, zu bestellen als Verbraucher und da entsprechend mitzuwirken, um das so ein bisschen zu befördern, fand ich einfach eine sehr, sehr schöne Herausforderung. Und IT-Recht natürlich immer eine Querschnittsmaterie. Man hat so eine Managementaufgabe als Anwalt, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Man kann ja nicht quasi einfach nur in die vertikale Rechtsfrage hineingehen und schaut dann eben in ein einzelnes Spezialgesetz. Zugegebenermaßen ist in vielen anderen Rechtsgebieten auch nicht anders. Aber hier ist die Bandbreite natürlich schon sehr, sehr groß. Und dann womöglich da auch eben quasi interdisziplinär ranzugehen, Mandate arbeitsteilig zu bearbeiten und vor allem natürlich auch mit Unternehmen zu arbeiten, also wo die Mandanten selber beauftragen, weil sie Startups sind, es noch nicht können, weil sie Mittelständler sind, weil sie noch Hilfe brauchen oder weil bei Großunternehmen die Rechtsabteilung gerne da entsprechende Expertise sich einkaufen möchte, hat mich sehr gereizt und auch wenn ich es nur ungern vielleicht zugegeben habe, damals inzwischen finde ich es undramatisches zu äußern, ich habe relativ früh für mich gesehen, dass ich wahrscheinlich nicht die geeignete Person bin, um mich auf eine Verbraucherberatung zu stürzen. Mhm. Ich glaube, das hat mir noch nie besonders gelegen. Wir haben das damals bei Bartelsmann Wollenhardt auch gemacht. In Grenzen, inzwischen beraten wir nur noch Unternehmen, natürlich auch öffentliche Stellen, Vereine und Behörden und so weiter. Aber Privatpersonen kommen da eigentlich nur noch dann vor, wenn es mal der Geschäftsführer einer AG, einer GmbH oder so ist,
okay,
und einen Sonderbelang hat. Also quasi mit so ein bisschen Businesspartner zu sein, nicht nur die pathologischen Fälle zu bearbeiten, sondern mit zu kreieren und mit zu gestalten. Also Rechtskonformitätsprüfung dann zu führen und anzustellen, wenn noch was zu ändern ist, wenn man Dienstleistungen, Plattformen, Produkte noch gestalten und in eine bestimmte Richtung schieben kann, da mit dabei zu sein, fand ich sehr erhellend sozusagen, beziehungsweise habe ich auch den Eindruck gehabt, ich kann etwas Sinnstiftendes machen, ich kann etwas lernen und gleichzeitig einen produktiven, konstruktiven, positiven Zweck erfüllen. Mhm. Während ich, glaube ich, depressiv würde, würde ich als Anwalt ständig nur pathologische Fälle um mich haben, hätte ich wenig Lust drauf. Also ich selber bin auch quasi nie vor Gericht tätig, sondern eigentlich immer nur außergerichtlich, fast nur außergerichtlich.
Das kennt der Herr Rohrlich sehr gut. Aber ich finde das zum einen natürlich sehr, sehr spannend, wie du das beschreibst, aber jetzt mal die Frage, hat sich das denn über die letzten 15, 20 Jahre auch die Kundenbeziehung dort geändert? Also ich behaupte jetzt mal, vor 15 Jahren hat man den IT-Rechtler angerufen, zwei Tage bevor der Online-Shop online geht. Und die Hoffnung wäre ja, dass man heutzutage schon ein bisschen schlauer ist, dass ein Start-up sich rechtzeitig aufstellt, auch IT-rechtlich. Ist das so oder ist das nur mein Wunschdenken?
Also allgemein ist das so. Die allermeisten Unternehmen muss man nicht mehr davon überzeugen, dass wenn man eine E-Commerce-Plattform oder ähnliches ändert, aufbohrt, erweitert, ganze neue Dienstleistungen digital aufstellt, dass man da quasi so eine Rundum-IT-Rechtsberatung irgendwie organisieren muss, die sich um die Performance kümmert, also um Resilienzthemen, Verfügbarkeitsthemen, IT-Sicherheit, Urheberrechte, markenrechtliche, domainrechtliche Themen, was auch immer da alles noch so um die Ecke kommen kann. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich auch Startups, je nachdem, woher sie kommen, was sie für einen Hintergrund haben, wie sie finanziert sind, da schon nach wie vor nicht so ganz selten mit einem viel zu kleinen Budget rangehen, nicht immer zu spät kommen, aber eben ein bisschen unterschätzen, was da für Aufwände nötig werden, weil, und das verstehe ich auch ein Stück weit, manchmal noch so die Vorstellung besteht, naja, dann baue ich erst alles zusammen und dann packe ich sozusagen nur noch so die Kunden-AGB oder die Endkunden-AGB obendrauf. Das ist dann eigentlich so das Kleingedruckte, was man sich ja sowieso vielleicht auch von den Mitbewerbern irgendwie so ein bisschen zusammenklauben und noch leicht optimieren kann. Und das gibt es nicht durchgängig. Wir haben auch ganz, ganz viele positive Beispiele, aber natürlich gibt es das noch. Generell glaube ich, diejenigen, die IT-Rechtlerinnen und IT-Rechtler mit einbeziehen und beauftragen, wissen in aller Regel, dass sie brauchen, und da gibt es einen relativ geringen Aufklärungsbedarf. Anders ist es mal in konkreten Fällen, habe ich jetzt gerade auf dem Tisch, wenn Projekte aus Gründen, die man ja auch gar nicht immer kennt, lange überhaupt ohne ernsthafte juristische Begleitung gelaufen sind und man dann einfach anfängt, mit IT-Dienstleistern loszurennen und man das wieder so ein bisschen einhegen muss. Das gibt es in anderen anwaltlichen oder rechtlichen Gebieten natürlich auch. Da muss man halt sehen, dass man quasi noch die kommunikativen Dinge mit berücksichtigt, die strategischen Punkte, die Befindlichkeiten, die Budgetthemen, die Fristverschiebungen und all das irgendwie versucht zusammenzubinden, damit man dann nicht auf allzu viel Gegenwehr stößt, wenn man dann sagt, den Vertragsentwurf, den ihr da vorgelegt bekommen habt von eurem Dienstleister, könnt ihr also nicht unterschreiben. Jetzt müssen wir leider nochmal drei Schritte zurückgehen und dann das vielleicht nicht so gut ankommt, weil man hoffte, sehr viel schneller fertig zu sein. Also das gibt es natürlich immer mal wieder, das gibt es in allen Bereichen. Das gibt es auch beim Programmieren von IT-Lösungen oder Aufbau von IT-Architektur.
Okay, jetzt hört sich das nicht so an, als wäre dir quasi in deinem täglichen Arbeitsalltag in der Kanzlei langweilig. Aber nichtsdestotrotz bist du jetzt ja auch noch Vorstandsmitglied in der Teletrust, also Bundesverband IT-Sicherheit, wie der Michael das vorhin schon gesagt hat, wie es ausgesprochen heißt. Wie bist denn du dazu gekommen? Also, war dir langweilig?
Nein, mir war tatsächlich nicht langweilig. Ich habe diese besagte erste Kanzlei in der Invalidenstraße ja gehabt. Ich sprach es vorhin kurz an. Und direkt um die Ecke, wenige Meter von unserer Kanzlei, war und ist nach wie vor die Geschäftsstelle vom Bundesverband IT-Sicherheit von dem Teletrust. Und da habe ich damals den ersten Kontakt zu hergestellt, als der Geschäftsführer, der damalige neue Geschäftsführer, noch neu in Amt und Würden war, Herr Dr. Holger Mühlbauer. Er ist immer noch Geschäftsführer dort. Und kam dann mit ihm über die Arbeitsgruppe Recht ins Gespräch, die da so ein bisschen nach meiner Erinnerung eingeschlafen war. Und dann hat er da bei mir ein Grundinteresse wahrgenommen. Wir haben uns über Möglichkeiten unterhalten. Ich habe dann noch an ein, zwei Sitzungen so, glaube ich, teilgenommen. Und dann gab es dann die Möglichkeit, dass ich diese AG quasi übernehme und dann versuche zu reaktivieren. Und einige Jahre später gab es dann die Möglichkeit, sich mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg auch zu bewerben für einen Posten im Vorstand. Das habe ich gemacht und war dann zumindest so in der Anfangszeit auch noch der Alien, nämlich der einzige Jurist, überhaupt weitläufig der einzige Jurist im Verband. Das ist inzwischen anders und es ist auch gut so, dass es inzwischen anders ist. Aber bin eben im Teletrust so ein bisschen derjenige, der versucht, dazu beizutragen, einen Überblick darüber zu geben, was sich im IT-Sicherheitsrecht eigentlich so tut und auf Änderungen hinzuweisen. Na, wir haben ja 2015 unser Haus- und Hofgesetz bekommen, das erste IT-Sicherheitsgesetz. Aber mal redet man vielleicht auch über DSGVO. Natürlich redet man darüber. Manchmal redet man auch über das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. oder über die europäischen Richtlinien im Hintergrund etc. pp. Und da versuche ich so ein bisschen für zu sorgen, dass wir da thematisch dranbleiben. Habe dann zum Beispiel da auch irgendwann den IT-Sicherheitsrechtstag aus der Taufe gehoben, damit wir auch eine Veranstaltung haben, ein Format haben, wo sich die Juristinnen und Juristen untereinander zu diesem schönen neuen Rechtsgebiet unterhalten und austauschen können, aber auch die Kritisbetreiber kommen, die Aufsichtsbehörden, die Auditierer, die Berater, die Zertifizierer, die mal alle sich dann zu dem Thema entsprechend austauschen. Und für mich ist der Teletrust eine wirklich tolle Plattform von tollen, sehr netten Menschen, die sich hart an der Sache ausrichten und einfach eine gute IT-Sicherheit wollen, weil in dem Verband sind ja ganz unterschiedliche Interessen organisiert, von völlig unterschiedlichen Seiten aus. Und ich finde, dass das wirklich, also für mich jedenfalls etwas ist, was sinnstiftend ist und Spaß macht. Deswegen stecke ich da tatsächlich relativ viel Zeit rein. Und so ein ähnliches Interesse gibt es halt für die David auch, bloß eben auf der anwaltlichen Ebene.
Okay, also nochmal kurz zum Teletrust. Also ja. Sieht denn der Teletrust sich selber als eine Diskussionsplattform, wo die Leute quasi hinkommen zum Diskutieren oder auch als ein Gremium, welches die Interessen der Mitglieder nach außen tragen soll? Also beides. Ein politisches Gremium de facto dann auch. Oder ein politisch also einflussnehmendes Gremium.
Ja, auch das. Also wir wollen auch als Interessensvertretung wahrgenommen werden. Viele von unseren Mitgliedern im Teletrust sind selber Anbieter von IT-Sicherheitslösungen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, über ein neues IT-Sicherheitsgesetz 2.0 oder demnächst wahrscheinlich das 2.1 zu reden, dann würden wir natürlich uns freuen, wenn wir gefragt werden. Das werden wir auch und dann sind wir auch dabei und versuchen da rechtzeitig Gespräche zu führen, manchmal vor und manchmal hinter der Kamera. Wir sind bei den großen Veranstaltungen mit dabei. Wir sind ja auch regelmäßig auf der ITSA vertreten in Nürnberg. Das ist so, ich glaube, die europaweit größte IT-Sicherheitsmesse. Und versuchen schon, da natürlich zu sagen, was sinnvoll ist und was wir glauben, zum Beispiel im Bereich der Vergabe auch von Aufträgen an die deutsche oder auch europäische oder auch nicht europäische IT-Sicherheitsindustrie. Und was zum Beispiel relevant ist im Bereich der IT-Sicherheitsgesetzgebung. Ich fordere zum Beispiel auch über den Teletrust schon seit mehreren Jahren, dass wir doch in Europa endlich mal eine IT-Sicherheitsverordnung bekommen sollten. Das passiert nicht. Ich weiß nicht so, wie man das vergleichen könnte mit der DSGVO. Aber das sind Themen, die wir als Verband schon vorantreiben und gleichzeitig sind wir aber auch Diskussionsplattform. Wir haben interne Workshops, wo wir versuchen zu definieren, welche IT-Sicherheitsbezüge und Themen die nächsten Monate um die Ecke kommen und wie wir uns da einbringen. Und dann versuchen wir auch festzulegen, was ein Output ist und wie wir da womöglich ansetzen können. Machen wir derzeit zum Beispiel gerade mit einem neu gegründeten Arbeitskreis für die NIS2-Umsetzung, damit man auch gerade den nicht ganz großen Unternehmen besser auf die Sprünge helfen kann, wie eigentlich diese sich anbahnende Gesetzesänderung ganz konkret in den Unternehmen umgesetzt werden kann.
Okay. Wie du es schon ansprichst, ne, mit NIS2 und so weiter, was da alles in Europa auf uns zukommt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, da wird euch ja nicht langweilig dann, denke ich mal, im Teletrust. Aber du hast es eben schon angesprochen, David, also die Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im Deutschen Anwaltverein. Was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was sind eure Ziele, Aufgaben? Was macht ihr da?
Genau. Also die Arbeitsgemeinschaft Informationstechnologierecht, beziehungsweise seit einiger Zeit heißt sie IT-Recht im Deutschen Anwaltverein, kurz DAVIT, david.de, findet man auch die Website genannt, ist quasi die Arbeitsgemeinschaft für die Kolleginnen und Kollegen, damit meine ich jetzt tatsächlich Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die sich rund ums IT-Recht fortbilden wollen, weiterbilden wollen, ausbilden wollen, beziehungsweise eben austauschen wollen. Das heißt, wir kümmern uns ganz viel um Know-how-Transfer. Wir haben viele Veranstaltungen, alle möglichen IT-Rechtstage, Land auf, Land ab. Und wir haben Kooperationsveranstaltungen, übrigens auch mit der ITSA. Nicht nur der Teletrust arbeitet mit der ITSA zusammen, sondern auch der Deutsche Anwaltverein. Und wir versuchen zum Beispiel auf die Entwicklungen des IT-Rechtsmarkts hinzuweisen und das auch zu diskutieren. Also wie wird in ein paar Jahren der IT-Rechtsmarkt aussehen? Welche Rolle spielt der Deutsche Anwaltverein dabei? Was können wir tun? Wie können wir aufklären? Wie können wir dieses Fach interessant machen? Wie können wir das Fach zugänglich machen? Wie sehen auch Berufsbilder aus? Wie sehen so typische Mandate aus? Und dann haben wir bei den IT-Rechtstagen in Berlin zum Beispiel der Deutsche IT-Rechtstag, da haben wir gerade dieses Jahr den 10. Quasi begehen können. die Möglichkeit, auf dem Panel zu diskutieren, sowohl gewerkübergreifend, interdisziplinär, auch als generationsübergreifend, mit studentischen Initiativen zum Beispiel. Referendarinnen, Referendare nehmen auch teil, um zu schauen, was können wir aus der Anwaltschaft heraus beitragen, positiv, was können wir auch kritisieren im Bereich des IT-Rechts, wie können wir da konstruktiv mitwirken. Und wir sind eine Arbeitsgemeinschaft von ungefähr 800 Mitgliedern, die natürlich auch noch den Anspruch hat, wachsen zu sollen und wachsen zu dürfen, denn wir sind ja insgesamt in Deutschland ungefähr 165.000 Anwältinnen und Anwälte. Und davon sind zwar nur in Anführungszeichen 100.000 frei verfügbar beratend am Markt tätig, der Rest ist entweder im Unternehmen und hat dann quasi einen Hauptauftraggeber, einen Hauptmandanten oder ist vielleicht auch nicht mehr so aktiv tätig. Und von diesen 100.000 Anwälten und Anwälten nur 800 in der Arbeitsgemeinschaft begrüßen zu dürfen, die sich um das Zukunftsthema schlechthin kümmert, ist mir bis heute nicht vom Phänomen her nicht klar. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt. Ich versuche nach besten Kräften dagegen anzusteuern und besagterweise auf das Gebiet aufmerksam zu machen, es interessant zu besprechen und auch praxisnah auszugestalten für die, die da noch nicht so viel Kontaktfläche mit hatten. Aber ich könnte es auch andersrum mal versuchen zu beschreiben. Wir versuchen in der David ein bisschen auch auf dieses Problem, was sich da anbahnt, aufmerksam zu machen, dass wir wahrscheinlich in wenigen Jahren massiv zu wenig IT-Rechtsanwälte und IT-Rechtsanwälte haben werden für den Digitalisierungsstau, der irgendwann hoffentlich abgearbeitet werden wird. Für das, was wir im IT-Recht brauchen, haben wir demnächst viel zu wenig Kapazitäten für eine doch steigende Anfrage. Und das wird übrigens massiv sich zeigen im IT-Sicherheitsrecht. Bin ich fest davon überzeugt. IT-Sicherheitsrecht ist quasi als so kleine Unterabteilung, als sehr kleines, bislang sehr neues Rechtsgebiet unterhalb des IT-Rechts. Und zwar IT-Sicherheitsrecht im engeren Sinne. Also Datenschutzrecht enthält ja auch den technischen Datenschutz. Das meine ich auch, aber das wäre für mich eher so ein bisschen so das IT-Sicherheitsrecht im weiteren Sinne. Im engeren Sinne wäre das vielleicht das Kritisrecht, die Kritisregulierung, also da, wo es um die Betreiber kritischer Infrastrukturen geht, das IT-Sicherheitsgesetz, die NIS-2-Regulierung etc. pp. Und da gibt es quasi fast gar keine Kolleginnen und Kollegen, die das dauerhaft am Markt als Beratungsgebiet anbieten. Was noch nicht so auffällt, aber das wird sich ändern.
Ja, das war jetzt der kleine Werbeblock für die David. Völlig nachvollziehbar.
Mich hat er gekriegt. Also ich bin noch kein David-Mitglied. Vielleicht habt ihr demnächst 801.
Ja, ich darf ja nicht, aber ist ein anderes Thema. Spaß beiseite. Fangen wir mal niedrigschwellig an. Ich denke, das ist das Problem der nahen Zukunft, ne? Dass wir einfach einen Fachkräftemangel haben in allen Gebieten. Also es wird auch in Zukunft zu wenig Arbeitsrechtler geben, es wird zu wenig Familienrechtler geben, es wird zu wenig dieses, jenes und welches geben. Nur so ein bisschen böse formuliert, wenn es zu wenig IT-Rechtler gibt, dann haben wir ein Problem natürlich, wie soll es in diesem Land mal irgendwie eine digitale Transformation geben? Damit will ich nicht sagen, dass man die anderen nicht braucht, um Gottes Willen, aber ja, würde mir schon Sorgen machen, wenn ich mir den Digitalisierungsrückstau, den wir im Jahre 2023 in Deutschland haben, wenn wir davon weg wollen, wie wollen wir das ohne IT-Recht hinkriegen oder ohne IT-Recht?
So manch einer würde vielleicht sagen, das ist gar nicht verkehrt. Je weniger Juristen da im Weg stehen, desto eher kriegen wir eine vernünftige Digitalisierung hin. Aber das ist natürlich nur die absolut halbe Wahrheit, das ist ja völlig klar. Aber es ist halt dieses Grundempfinden, dass manche ja den Datenschutz oder die Juristen an sich so ein bisschen als Innovationsbremse, als Spielverderber empfinden, so nach dem Motto, man darf ja gar nichts, ne? Ist ja klar, dass wir hier keine vernünftigen Lösungen hinkriegen, aber das ist natürlich immer nur die halbe Wahrheit.
Ja, richtig, da sprichst du natürlich den Dauerbrenner an, zum Beispiel Alibi-Ausrede geht angeblich wegen der DSGVO. Oh,
nee, ich kann es nicht mehr hören.
DSGVO, ich kann es auch nicht mehr hören.
Also insbesondere, wenn ein Politiker das sagt, dann geht es mir besonders auf den Sack. Weil schreib es in ein Gesetz
Ja, ich habe vor wenigen Tagen eine Mitteilung einer sehr engagierten Initiative gelesen, Namen nenne ich hier aber jetzt nicht, wo es um das Unternehmertum ging und die Abschaffung der Bürokratie, wo dann gefordert wurde und immer noch wird, es immer noch alles online zu finden, dass die jährliche Zertifizierungspflicht nach DSGVO doch endlich abzuschaffen wäre.
Oh, ist mir neu. Seit wann haben wir die? Ja.
Es würde uns drei mehr Geld einbringen, wenn es die gäbe. Ja.
Genau, also an so einer Stelle wird es natürlich auch ein bisschen albern, wenn man die DSGVO so schlecht kennt oder sich da so schlecht die Grundinformationen raufschafft, dass man dann Forderungen stellt, politische Forderungen stellt für Dinge, die es gar nicht gibt oder gegen Dinge, die es gar nicht gibt. Also ja, ich frage mich halt so ein bisschen bei der Zukunft der IT-rechtlichen Rechtsberatung, wie groß wird der Anteil von Legal Tech? Das bewegt uns hier zum Beispiel auch. Legal Tech könnte ja auch in den von dir eben gerade genannten anderen Rechtsbereichen vielleicht viel Arbeit abnehmen und erleichtern. Sicherlich auch im Arbeitsrecht und in ähnlichen Bereichen passiert ja auch schon. Wir setzen selber auch schon Legal Tech ein. Wir beraten auch Legal Tech Unternehmen. Aber gerade wenn es um Legal Tech geht, sind natürlich die IT-Rechtler selbst auch wieder gefragt. Legal Tech ist zwar ungleich IT-Recht, klar. Aber wer als Kanzlei viel Legal Tech macht oder sich als Legal Tech Kanzlei aufstellen möchte, zum Beispiel zur Durchführung von Massenverfahren oder anderen automatisierten oder halbautomatisierten Verfahren, der wird das ohne eine IT-Rechtlerin oder einen IT-Rechtler wahrscheinlich schwerlich aufgefasst bekommen. Und deswegen würde ich das auch so einschätzen für große Teile der Digitalisierung innerhalb der Anwaltschaft, innerhalb der Behördenlandschaft, also Verwaltung und natürlich auch der Unternehmen vor allem, braucht man IT-Rechtler und IT-Rechtler. Und glaube ich, dass wir in der Tat noch nicht laut genug die Trommel gerührt haben. Ich frage auch immer wieder den Nachwuchs, so ein bisschen jedenfalls in einem Pernah-Bereichsempirie, so ein bisschen ab, wie sieht es denn da aus? Ist das ein Gebiet für euch? Und stelle da schon fest, ein Grundinteresse ist da, aber es ist nicht so, dass es einen großen Magneteffekt gibt und alle zieht es nun plötzlich zum IT-Recht, weil man da die großen Chancen für später sieht, was nicht sein müsste. Da müssen nicht alle hin, nicht jeder Studierende muss da hin, aber es darf ein bisschen mehr werden.
Gut, ja, mit so ein bisschen Blick auf die Uhr wollen wir mal noch so ein bisschen zu unseren, ich nenne es mal so Standardfragen kommen. Carsten, du bist ein Tag König von Europa und du kannst im Bereich des IT-Rechts, im Bereich des Datenschutzes alle Gesetze ändern, die du an einem Tag geändert bekommst. Welche wären das oder wo würdest du ansetzen? Wo würdest du im Moment denken, verdammte Axt, das läuft sowas von in die falsche Richtung?
Ja, also da kommt jetzt wahrscheinlich nichts, was ihr nicht schon x-mal von anderen, ihr erfolgreich interviewt habt, auch schon gehört habt. Aber ein Punkt möchte ich trotzdem im Zweifel dann auch nochmal selber hier nennen. Das ist die Strukturschwäche der DSGVO, die nach meiner Meinung nach wie vor nicht mit einer Informationsgesellschaft zusammenpassen kann, nämlich das generelle Verbot der Verarbeitung von Daten mit Personenbezug, mit dem bekannten Vorbehalt für den Fall, dass ich dann womöglich noch eine Rechtsgrundlage finde, also diesen Erlaubnisvorbehalt. Das passt, glaube ich, nicht zusammen aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, wir wollen, dass jede Menge Daten mit Personenbezug verarbeitet werden. Ich glaube, dass wir da als Gesellschaft von profitieren, an verschiedensten Stellen, im persönlichen, im privaten Bereich, genauso wie im Innovationsbereich. Und deswegen kann ich mir theoretisch sehr gut vorstellen, dass man von diesem generellen Verbot wegkommt zu einem definierten Übermaßverbot. Also wir definieren eine Baseline und wenn ich die überschreite, dann wird es verboten. Aber ich darf erstmal dem Grunde nach anfangen, Daten mit Personenbezug zu verarbeiten und muss nicht bei jedem Minimaldatum unterscheiden. Es wird ja im jetzigen Datenschutzrecht bekanntermaßen auch nicht unterschieden zwischen Datum und Information. In der Rechtsinformatik würde man sagen, aus einem Datum wird eine Information durch das Interesse an dem Datum, ohne Interesse keine Information. Natürlich kann man auch, wenn man so einen generellen Schirm über alle Daten mit Personenbezug zieht, ja auch nicht mehr großartig unterscheiden nach Wichtigkeit. Wir haben da diese Artikel 9 Daten, die besonders sensiblen Daten, aber sonst gehen wir da mit der Rasenmethode drüber und die Tür steht immer offen für die Anwendbarkeit der DSGVO, wenn nicht ganz wenige Ausnahmen dann da vorliegen sollten. Da müssen wir, glaube ich, ran. Zweitens brauchen wir, glaube ich, einen massiv anderen Ansatz der datenschutzaufsichtsbehördlichen Arbeit in Deutschland. Da wird ja immer wieder gerne behauptet, dass man ja da so einen kooperativen Ansatz führe und man hätte ja so viel Arbeitsmittel und ich stehe da mit großer Verwunderung, wenn auch dann wieder nachdrücklich gesagt wird, dass die DSGVO würde doch keine Innovation verhindern, keine Produkte, keine Dienstleistung verhindern. Das ist von der Wahrheit, könnte das nicht weiter weg sein. Das ist so falsch, dass nicht mal mehr das Gegenteil richtig ist. Also jeder, der im IT-Recht und Datenschutzrecht unterwegs ist, weiß, dass verschiedenste Innovationen nicht umgesetzt werden können, alleine des Datenschutzes wegen. Damit stelle ich nicht die Wichtigkeit dieses Grundrechts in Frage. Ich halte das für, ich möchte es auch gar nicht abschaffen, aber es ist momentan sozusagen sehr schlecht gemanagt. Und natürlich könnten wir jetzt auch noch viel über Dokumentations- und Rechenschaftspflichten reden, die schon zum großen Teil sehr herausfordernd sind. Und letzter Punkt vielleicht nochmal zu den Aufsichtsbehörden. Ich würde mir da eine größere Verbindlichkeit wünschen von einem gemeinsam abgesprochenen Vorgehen über diesen föderalen Ansatz hinweg. Es muss so sein, dass man ein aufsichtsbehördliches Vorgehen erahnen und vorhersehen kann, was Ähnliches in Südbayern wie in Norddeutschland. Das muss gehen, weil wir alle nur die DSGVO, die europäische DSGVO auszulegen und anzuwenden haben und hier mit pro Bundesland ein bzw. Bayern zwei Aufsichtsbehörden ranzugehen und dann noch den Bundesdatenschutzbeauftragten halte ich, man sieht es ja in den letzten Jahren, für wirklich schwierig. Letzter Gedanke dazu. Hofft man auf Arbeitsmittel, geht auf die Website und liest sich die ganzen DSK-Kurzpapiere vor, die ihr wahrscheinlich auch schon an anderer Stelle öfter mal angesprochen habt, frage ich mich so ein bisschen, ob das ernst gemeint ist. Ja, für einen absoluten Anfänger sind die eine schöne Starthilfe, teilweise auch noch mit altes Recht, neues Recht gegeneinander gehalten. Aber wer soll damit arbeiten? Und der letzte Aufreger sei auch noch genannt. Wir kommen nicht schnell genug voran mit dem technischen Datenschutz. Und da haben auch die Aufsichtsbehörden eine große Verantwortung, die sie nicht ausfüllen. Es gibt bis heute kein Konzept, kein erkennbares, valides Konzept dahingehend, wie eigentlich Maßnahmen überprüft werden, ob sie nun den Stand der Technik abbilden oder zumindest ob irgendwas den Stand der Technik berücksichtigt hätte. Das würde ich auf deine Frage hin da gerne ändern wollen. Und den anderen Punkt hatte ich schon vorhin genannt, nämlich es muss eine IT-Sicherheitsverordnung her. Wir haben momentan eine Ausdifferenzierung in dem horizontalen und vertikalen Bereich von vielen Richtlinien und Verordnungen, die es zum Teil gibt oder vor der Tür stehen, wo wirklich auch Hardcore-IT-Rechtlern es schwerfällt, einen guten Überblick zu bekommen oder zu behalten. Wir haben die NIS-2-Richtlinie, das heißt nationales Gesetz, hier dieses NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Dann haben wir IT-Sicherheit in den ganzen in den fachspezifischen Gesetzen, ob das das TTDSG ist, das Telemediengesetz, Atomgesetz, Energiewirtschaftsgesetz und so weiter, Telekommunikation sowieso seit Jahren. Wir haben die ganze aufgesplitterte Aufsichtsbehördenlandschaft dazu und jetzt kommt noch eine Resilienzrichtlinie um die Ecke, dann kommt noch die DORA um die Ecke, das ist die Verordnung für IT-Sicherheit in Sachen Finanzdienstleistungen, dann haben wir noch diverse andere Dinge, vor allem aber eben auch den Cyber Resilience Act, der nicht zu verwechseln mit der Resilienzrichtlinie und dem DACH-Kritisgesetz, was es dann dazu geben soll, also dass es wirklich ein Wust von neuen Normen ist, die halt untereinander auch nicht ernsthaft gut aufeinander abgestimmt sind. Und das würde ich gerne dann ändern. Lange Antwort für die kurze Frage.
Viel zu oder tun an einem Tag, um das mal so zu sagen.
Ja. Um es vielleicht kurz zusammenzufassen, manche würden sagen Beratergold.
Ja, wobei die EU muss da ja nicht auf einzelne Berater warten, aber an verschiedenen Stellen kann man das durch eine Beratung vielleicht optimieren,
weiß ich nicht. Ja. Gut. Ja, vielen Dank für deine ausführliche Antwort und ja, du hast natürlich schon gesagt, vieles von dem, was du gesagt hast, haben auch andere Leute schon gesagt. Ich glaube, die Einzige, die all das jetzt nicht unterschreiben würde, das war unsere Interviewpartnerin Marit Hansen. Das Interview sei quasi nochmal in, wenn man die letzten 3 Minuten Rant sich angeguckt hat, möge man sich das Video von Marit Hansen noch dazu anschauen. Aber ist ja völlig in Ordnung. So sind eben diese unterschiedlichen Interessen und Situationen auch. Wer kommt vielleicht ein bisschen mehr aus der Praxis und wer kommt vielleicht ein bisschen mehr aus einer behördlichen Struktur, die dann vielleicht auch nach außen vertreten werden muss. Möglicherweise würde man bei einem Bier über das eine oder andere auch nochmal anders reden. Michael.
Genau, mein Stichwort. Ich habe bei dir in diesem Internet, habe ich über dich gelesen, sowas Betreuung von Startups beim Gründerwettbewerb Digitale Innovation. Das heißt ja, du begleitest in diesem Wettbewerb wahrscheinlich eben Startups, wie der Name schon sagt, versuchst da gute Ideen rauszufinden. Das heißt, du bist geradezu prädestiniert dazu, vielleicht Menschen einen Tipp zu geben, was sie machen können oder was sie eben gerade nicht machen sollen auf dem Weg in das Gebiet, das du ja unterbesetzt siehst, nämlich Datenschutz, IT-Sicherheit und so weiter. Ja, um nochmal den Wortwitz zu bringen, du hast dich ja quasi dahin getänzelt, wenn man so will, in diesem Bereich, ja, ist dir relativ leicht gefallen. Ja, ich lasse keinen liegen, es tut mir leid. Aber vielleicht, manche andere haben vielleicht so ein bisschen noch Entscheidungsprobleme und sagen, vielleicht, ich weiß nicht, ob mich das so interessiert, das ist so technisch und so weiter. Kannst du da Tipps geben, dass man sagt, ja, irgendwie guck dir das an, dann findest du den Spaß daran?
Also erstens, diejenigen, die sich zumindest ein Interesse quasi vorstellen können oder das so ein bisschen elaborieren wollten, die sollen einfach mal zu diesen IT-Rechtstagen von der David kommen, zu irgendeiner Veranstaltung, wo wir quasi so ein bisschen zeigen können, welche Themen uns da beschäftigen. Dass man so mal so ein bisschen atmosphärisch Luft quasi einsaugen kann, ein paar Leute kennenlernt und sich darüber vernetzt. Die Community der IT-Rechtlerinnen und IT-Rechtler ist halt sehr klein und es ist sehr einfach, sich da zu vernetzen. Zweitens ist es, glaube ich, auch sehr einfach, sich zumindest eine spätere Spezialisierung vorzunehmen. Man kann so viele Themen finden, wo man zum Beispiel mal einen schönen Artikel drüber schreibt, weil es einfach noch nichts gibt, weil da noch nichts ausgeschrieben wurde. Man kann sich natürlich auch Urteile vornehmen, aber vor allem kann man sich neue Regelungen vornehmen, die da sich gerade anbahnen und hat noch nicht unendlich viele andere Artikel, Bücher, Beiträge online oder offline da quasi daneben liegen. Und das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache eines kurzen Gespräches, kann nur abraten davon, wenn man Karriere machen will als Anwalt, als Anwältin, dieses Gebiet sozusagen komplett zu ignorieren. Deshalb, weil man meint, man könnte es nicht, man müsste womöglich ja noch Informatik studiert haben, man müsste programmieren können oder was ich da schon alles gehört habe, was angeblich eine Voraussetzung sein. Nein, alles Unfug, einfach sich langsam aber sicher diesem Thema nähern. Man kann sich die Begriffe raufschaffen, man kann lernen, man kann mit jedem neuen Mandat besser verstehen, wie IT-Projekte funktionieren. Wo ich auch von abraten möchte, ein bisschen pauschal ebenso ist es, nicht promovieren. Keine Zeit verlieren. Der Markt ist so unterbesetzt insgesamt. Wir haben immer weniger, die den Anwaltsberuf wählen. Wir haben immer weniger, die in Kanzleien gehen. Wir haben immer weniger Nachwuchs, die auch Partner werden wollen in einer Kanzlei. Und wie schon gesagt, wir haben zu wenig im IT-Recht. Das heißt, ich brauche es nicht. Das IT-Recht braucht keine Promotion, auch nicht für größere Kanzleien, für Mittelstand, Boutiquen sowieso nicht. Man spürt es auch nicht in der Kasse. Also früher in den Job, schneller Erfahrungen sammeln, vielleicht noch einen Master draufsatteln, der irgendwas mit IT-Recht, Informationsrecht, Recht Informatik zu tun hat und sich dann auf die aktuellen Themen stürzen, die man jetzt schon erkennen kann, die vielleicht aber noch nicht konvertieren in der Kasse. Das dürfte zum Beispiel KI und Recht sein, wo man zwar schon beraten kann, aber das alleine wird noch nicht tragen derzeit. Und andere Themen werden jetzt gerade groß. IT-Sicherheitsrecht hatte ich schon genannt. Datenschutz wird groß bleiben. Also wer sich für IT-Recht entscheidet, das dürfte ja nicht ein ganz kleines Argument sein, der wählt halt eben auch Sicherheit. Und das ist das, was ich immer höre, warum man sich gegen die Anwaltschaft entscheiden würde, weil es eben in der Verwaltung womöglich sicherer sei. Ich halte das ganz stark abhängig davon, was man eigentlich unter Sicherheit versteht. Wer mit Sicherheit meint, ich werde den allergrößten Teil wahrscheinlich sogar lückenlos einen Job haben, der sehr gut bezahlt ist, der wählt mit der Anwaltschaft da die Sicherheit. Wer Beamter wird, der hat sicherlich an das Behalten eines konkreten Jobs angeht, eine größere Sicherheit, wird aber in aller Regel natürlich auch signifikant weniger verdienen.
Gut. Das ist schon ein geradezu perfektes Schlusswort, auch mit ein bisschen einen Blick auf die Uhr. Wir drohen ja jedem unserer Gäste an, dass er einfach nochmal kommen muss. So in einem gewissen Rahmen. Und ich glaube, du hast noch viel zu erzählen, gerade wenn es um die David geht. Michael hat das so einleitend gesagt. Ja, was ist denn eigentlich Stand der Technik? Diese Frage werden wir heute nicht mehr beantworten. Darauf gehen wir ein anderes Mal ein. Dafür reichen jetzt 30 Sekunden nicht mehr. Deswegen machen wir jetzt hier einen Deckel drauf auf die heutige Veranstaltung. Carsten ist am Lachen. Das freut uns natürlich am Ende des Gespräches. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Er hat uns sehr gefallen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann seid doch bitte so nett, gebt ihm einen Daumen rauf. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann abonniert ihn doch bitte. Und ja, dann würde ich sagen, Carsten, du hast die Ehre der letzten Worte für dieses Video.
Muss ich da jetzt schon ansonsten sowieso an mich greifen, weil ich nämlich sonst festgestellt hätte, dass mein letzter Satz, glaube ich, zum Thema Geld gewesen wäre und was da irgendwie Anwälte verdienen, das geht natürlich so nicht. Vielleicht mache ich es ganz simpel und ohne Kapriolen. Ich freue mich wirklich, dass wir heute miteinander gesprochen haben. Ich freue mich deshalb auch, weil mir es wichtig ist, über diese Entwicklung zu sprechen, über Nachwuchs zu sprechen und den IT-Rechtsmarkt zu sprechen, weil ich mir wünschen würde, dass man da an jeder Ecke, an jedem Ende zeigt, dass die Türen offen stehen für all die, die da durchgehen wollen. Und das meine ich genauso, wie es ist. Sucht euch da Mentoren, sucht euch Veranstaltungen, sucht euch Ansprechpartner. Und wenn es nochmal eine zweite Einladung geben sollte, freue ich mich und komme gerne wieder. Vielen Dank nochmal.
In diesem Sinne.
Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.